So, dann sag mir doch erstmal fürs Protokoll, mit wem spreche ich denn gerade?
Ich bin Heiko Gogolin, der Redaktionsleiter der Gaming-Fernsehsendung Reload.
Und ehemals?
Chefredakteur des Games-Kulturmagazins G.
So, und vor allen Dingen in dieser Position interviewen wir Sie heute natürlich, um mal zu sprechen über das Verhältnis zwischen Journalismus und Spielen oder anders Spielejournalismus. Ist das überhaupt eine eigene Fachrichtung?
Das ist auf jeden Fall eine eigene Fachrichtung. Also erstmal ist es ein Fachjournalismus, genauso wie man über Autos schreibt oder über Musik. Und ich würde schon sagen, dass Spiele als Medium gewisse Eigenheiten haben, die dementsprechend auch eine eigene Form der Berichterstattung erfordern.
Es gibt aber gar nicht so viele Spielemedien oder beziehungsweise nur also abgegrenzte Fachmagazine, kann man sagen. Und, weil es auch gerade hieß, als erstes Beispiel Autojournalismus, es wird ja auch den Spielejournalisten eine große Nähe zur Industrie nachgesagt. Ist das ein Problem?
Das ist sicherlich ein Problem. Bei Spielejournalisten hat man den Sonderfall, wenn wir es jetzt wieder mit den Autojournalisten vergleichen, dass viele Leute in sehr jungen Jahren anfangen. Und man hat halt Leute, die sind 16, 17, die kommen vielleicht auch dann noch ein, zwei Jahre später direkt nach der Schule rein in Spielejournalismus. Und die sind zuallererst mal Fans. Die haben den Journalismus nicht gelernt, die haben keine Außenperspektive gelernt, die haben nicht gelernt, eine kritische Distanz einzunehmen zu den Gegenständen, die sie beobachten. Ich bin auch Fan, aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob man das Ganze gelernt hat. Insofern gibt es ganz viele unkritische Leute, die hier zum Beispiel auch auf der Gamescom am ersten Messetag rumlaufen, sich Journalisten nennen und am Stand stehen und nach T-Shirts schreien. So, und das hat alles nichts. Und solche Leute sind natürlich auch sehr empfänglich für PR-Beeinflussungen. Ich würde aber fast sagen, das gibt es in jeder Branche. Also man wird überall mal auf Reisen geschickt, Ärzte werden eingeladen. Games-Journalisten kriegen eine schöne Zeit in San Francisco, wenn sie das neue Tomb Raider anspielen. Autojournalisten kriegen Wochenende in Paris und dürfen einen neuen BMW auf der Rennstrecke ausprobieren. Ich sage nicht nur, weil es überall ist, ist das Ganze okay, aber das Phänomen ist generell, aber im Speziellen sind halt Games-Journalisten total jung und das, die kritische Distanz fehlt einfach.
Jetzt ist es ja bei vielen anderen Journalismusformen oder Journalismusgenres so, dass es diesen, also immer noch diesen ganz klassischen Konflikt gibt zwischen alten Medien und die Leute, die ins Internet schreiben. Wie ist das Verhältnis da beim Spielejournalismus?
Das ist entspannter, weil Gamer natürlich hochgradig technikaffin sind. Gamer sind immer an der Vorderfront, was neue Gadgets betrifft. Alle Leute sitzen halt eh am PC. Man hat also eine hochtechnikaffine Produzentengruppe, eine hochtechnikaffine Leserschaft. Insofern ist das alles eigentlich kein Problem. Trotzdem hat man natürlich auch die alte Schule, die Leute, die also früher über Spiele berichtet haben. Früher heißt Ende der 70er, hauptsächlich in Deutschland dann in den 80er Jahren und halt den Leuten, die später gekommen sind, die Blogs gemacht haben. Da gibt es natürlich schon auch ein natürliches Misstrauen. Ich würde aber mal sagen, das ist in den letzten Jahren auch ein bisschen vorbei.
Papiermagazine sterben ja in Deutschland, oder beziehungsweise formulieren wir es etwas diplomatischer, die Zahlen gehen zurück. Gibt es langfristig noch überhaupt eine Chance für Spiele-Fachmagazine, also Magazine, die sich nur mit Computerspielen beschäftigen?
Auf jeden Fall. Man muss es aber konzeptionell überdenken. Man hat als gedrucktes Medium keine Chance, in Sachen Aktualität, in Sachen Neuheit, Information, Übersicht das Internet zu übertreffen. Und viele Spiele-Magazine sind reine Service-Magazine. Die berichten, was jetzt rauskommt, was demnächst rauskommt, helfen einem, wenn man Probleme hat mit älteren Spielen. Und das kann man alles im Internet viel besser bekommen. Man muss sich konzeptionell genau überlegen, was man heute druckt. Und wenn man ein aktualitätsentbundenes Magazin macht, was vielleicht so ein bisschen Zeitbezug natürlich hat, damit man die Leute reinzieht, ansonsten aber eher Reportagen, längere Fotostrecken, Interviews, dann hat sowas natürlich noch eine Zukunft, denke ich. Ob das kommerziell dann eine Relevanz hat, wage ich allerdings zu bezweifeln.
Das ist ja, könnte man sagen, genau der Punkt. Als ehemaliger Chef der G, die ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, gescheitert ist, zumindest erscheint sie gerade nicht, weder Papier noch digital. Es soll jetzt dieses Jahr eine Jubiläumsausgabe geben, aber woran ist dieses Projekt gestorben?
Also gescheitert ist es nicht, denn wir haben ja fast 10 Jahre durchgehalten und das ist für ein Indie-Magazin, würde ich sagen, schon relativ gut. Letztendlich ist die Situation sehr, sehr schwierig für kleine Verlage, denn Printmagazine müssen sich auf zwei Märkten verkaufen. Das ist einmal der Leser, der muss unser Heft kaufen und abonnieren. Und dann gibt es aber den Anzeigenmarkt zusätzlich noch. Und auf dem Anzeigenmarkt ist es halt sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Relevanz von Online-Anzeigen natürlich auch komplett umstritten ist. Aber die Marketingbudgets von großen Firmen, Gaming-Firmen verteilen international Serie Marketingbudgets. Da gibt es streckenweise noch nicht mal mehr Anzeigen, die überhaupt layoutet sind für irgendwelche Spieletitel. Und da ist man als Printmagazin natürlich sehr, sehr schwierig dran, wenn man versuchen will, die eine Hälfte vom Kuchen, die man braucht, um so ein Heft herzustellen, zu bekommen.
Jetzt kann man also feststellen, die Spielefachmagazine haben noch nicht den richtigen Ansatz. Das ist schwierig, so ein eigenes Magazin zu machen, was ein bisschen mehr liefert als nur das Aktuelle. Da könnte man jetzt die ganz alten Papiermedien in die Pflicht nehmen und sagen, liebe Zeitungen, wie ist es denn bei euch? Könntet ihr das nicht bringen? Jetzt gibt es aber sozusagen ein Feuilleton, was es in allen anderen Bereichen gibt, gibt es für Spiele nicht oder nur sehr, sehr, sehr wenig. Woran liegt das?
Das ist zuallererst mal ein Generationskonflikt. Die Leute, die in den Feuilleton-Redaktionen sitzen, also wenn wir von Feuilleton sprechen, reden wir oftmals von überregionalen Tageszeitungen. Die sind oftmals relativ alt und kennen das Medium nicht und halten es letztendlich für nicht so relevant. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, es warten, ganz ehrlich gesagt, in Deutschland auch nicht so viele Leute auf dieses Feuilleton. Was mich jetzt vielleicht interessieren mag, interessiert viele Gamer nicht. Es gibt ein natürliches Misstrauen in der Spielerschaft gegenüber Leuten, die von außen kommen und versuchen, ihr Medium zu theoretisieren. Also sprich, Feuilleton zu schreiben, heißt ja, an Abstraktionen zu denken, Sachen mal ganz klein zu betrachten, dann wieder ganz groß zu machen, um das Ganze von außen zu betrachten. Und die Szene sieht das sehr kritisch. Da ist man gleich dann selbstverliebt und man kommt von außen und sieht das Medium als etwas, was es vielleicht gar nicht ist, weil die Gamer sehen es als pure Unterhaltung und Ballerei. Das ist halt der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das muss ich ganz ehrlich sagen, und das sage ich aus einer Perspektive heraus von jemandem, der Spiele liebt, der seit 30 Jahren spielt. Viele Spiele sollte man kulturell zwar überhaupt nicht unterschätzen, aber man darf ganz viele Sachen auch nicht überschätzen. Es mag zwar tolle Independent-Spiele geben, die sich mittlerweile mit dem Thema Tod oder älter werden, auseinandersetzen. Im Vergleich zu einem Film wie Liebe von Michael Haneke ist das halt nicht so relevant, wenn du nur zwei Seiten zur Verfügung hast. Also ich würde Liebe auch viel mehr Platz geben als in die Spiel von Jason Rohrer.
Heißt das, wir brauchen gar kein Feuilleton?
Doch, wir brauchen es auf jeden Fall, weil Spiele mittlerweile wahnsinnig groß geworden sind. Sie sind kulturelle Verweissysteme. Es gibt ganz viele verschiedene Genres und insofern ist es total produktiv, darüber nachzudenken und zu schauen, gerade auch von außen zu schauen, was machen Spiele eigentlich? Wie werden dort Themen wie Krieg und Gewalt verhandelt und so weiter? Das ist zumindest auf einem intellektuellen Diskurs sehr stimulierend. Inwiefern das die Spielefans rezipieren, ist eine Sache, aber ich glaube, viele Spielehersteller und die Leute, die das machen, die schauen sich solche Sachen genau sehr an.
Aber könnte man nicht sagen, da hätte das Feuilleton vielleicht auch eine pädagogische Bildung, gerade auch für die Spielefans, wenn es das erstmal zu lesen gibt, dass dann vielleicht auch noch mehr Fans auf die Idee kommen überhaupt, dass es diese Perspektive überhaupt gibt?
Das glaube ich auch. Also es ist generell so, dass viele Leute, die nicht viel spielen, gar nicht wissen, was es für tolle Sachen gibt. Es ist bei Spielen eine ganz krasse Zweiteilung zwischen Leuten, die spielen und die nicht spielen. Beziehungsweise die Leute, die nicht spielen, behaupten dann immer, wenn man sagt, so ja, ich habe das ein Spiel gespielt, ja, ich spiele ja überhaupt nicht, gar nicht, no way. Und dann redet man mit diesen Menschen und da stellt sich heraus, dass sie doch ganz viele Sachen eigentlich gespielt haben. Da merke ich immer noch so eine Abwehrreaktion, ich möchte mit diesem Medium eigentlich gar nichts zu tun haben, ich bin nicht so wie diese anderen Gamer. Und da merkt man, da ist das wirklich so ein elementarer Konflikt oder so eine Schwierigkeit, sich mit dem Spielen an sich zu identifizieren. Und wenn solche Leute einfach ein Selbstwertgefühl von außen dann sozusagen bekommen, das ist auch wertvoll, das ist auch toll, das würde dem Medium sicherlich helfen.
Kommen wir noch zu einem anderen alten Medium, wo Sie ja jetzt auch Teil von sind. Es gibt ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zwei Sendungen über Spiele, also Reload bei der ARD und die Pixelmacher beim ZDF. Ist das Fernsehen da weiter vor oder bitte jetzt einfach die besseren Möglichkeiten, weil Computerspiele auch ein visuelles Medium sind, da sowas in die Richtung überhaupt zu machen?
Also visuell mit Computerspielen zu arbeiten ist komplett anders, als es zu beschreiben. Während ich früher bei der G wirklich sehr viel Mühe gegeben habe, gerade abstrakte Spielewelten, künstlerische Spielewelten in Worte zu fassen, kann man das Ganze im Fernsehen einfach zeigen. Ich würde sagen, jedes Medium hat jetzt seine Vor- und Nachteile. Für mich ist es journalistisch sehr reizvoll, weil zu der Zeit, als wir mit der G gestartet sind, gab es im Printbereich, im geschriebenen Bereich in Deutschland noch sehr, sehr wenig und mittlerweile gibt es da eine viel größere Vielfalt. Im Fernsehbereich ist da tatsächlich echt noch einiges zu holen. Also ich spüre sozusagen wieder so eine Aufgabe, die man haben kann, um sozusagen die öffentliche Darstellung jetzt im Fernsehen von Spielen noch zu verändern.
Auch auf die Gefahr hin, dann sozusagen hinten runterzufallen, was kann Spielejournalismus im Radio tun? Oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Sehen Sie da was?
Klar, dieses Interview zum Beispiel.
aber mehr nicht. Also sagen, also klassische Berichterstattung oder auch Auseinandersetzung auf der reflektierten Ebene.
Ich würde schon sagen, das Radio ist, da ist auf jeden Fall Potenzial. Das Radio ist weiterhin ein relevantes Medium. Das, wenn wir jetzt vorhin von dieser Print-Diskussion, was kann Print eigentlich noch leisten? Radio hat ja auch im Laufe der Geschichte wahnsinnig an Relevanz verloren. Früher hat man Shows, die heutzutage im Fernsehen sind, im Radio gemacht. Trotzdem ist es immer noch ein wahnsinnig tolles Medium, wird total oft gehört. Also ich kenne ganz viele Leute, die keine Printmagazine mehr lesen, aber Radio hören und sich da über Kultur informieren.
Vielleicht können wir da noch was machen. Jetzt noch zurück ins Netz, aber dann auch ganz schnell wieder raus, weil es gibt ja sozusagen mittlerweile Spieleblogs, auch da Ansätze, die sich ein bisschen mehr mit dem Medium beschäftigen und es nicht nur als Ballerei sehen. Und dann gibt es so eine Sachen wie die WASD, ein Magazin, das unregelmäßig erscheint, in Buchform daherkommt. Ist das so der Ort, wo vielleicht in Zukunft die ganz ausführlichen Diskussionen stattfinden werden?
Ja, auf jeden Fall, weil man tatsächlich viel aktualitätsentbundener ist. Im Netz kann man ganz, ganz, ganz lange Texte machen, die wir im G-Magazin zum Beispiel nie abdrucken konnten. Wenn man zum Beispiel mal 15 Seiten eine Kurzgeschichte aus der Ich-Perspektive über die Abenteuer in einem Rollenspiel erzählt, das zudem auch noch 15 Jahre alt ist, das findet in einem Printmagazin, was 100 Seiten hat, einfach keinen Platz. Also da kann man im Netz halt viel spezieller arbeiten, viel länger arbeiten. Ohne jegliche Konvention. Das ist der Vorteil vom Netz. Die WASD hat den Vorteil, dass sie sich vom tagesaktuellen Geschehen auch komplett entkoppelt. Im Netz hat man ja eine Kombination aus Tagesaktualität und Irrsinn und Wahnsinn und längeren Geschichten. Und die geht halt in Buchform und dementsprechend hat sie auch eine viel längere Verfügbarkeit. Eine Zeitschrift erscheint einen Monat und dann ist sie tatsächlich weg. Und manchmal will ich was über ein Spiel wissen, was ich 2 Monate später entdeckt habe und kann nichts mehr dazu lesen. Bei der WASD ist es so, dass die ja, glaube ich, auch über den Buchhandel erhältlich ist und vom Vertrieb her so insofern auch eine viel größere Langlebigkeit hat. Man kann, wenn man ein Thema interessant findet, auch ein paar Monate später noch diese Ausgabe bestellen. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr reizvolles Konzept. Man hat natürlich auch den Nachteil dann doch, dass man eben nicht aktuell sein kann.